Hallo liebe Freunde, wir wollen uns heute im Rahmen der Theosis-Serie mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und als ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe, bin ich auf einen Fragenkomplex gestoßen, der mich in der Seelsorge immer wieder begleitet, wo immer wieder Fragen gestellt werden. In Bezug auf den Heiligen Geist war es das Thema der sogenannten Sünde gegen den Heiligen Geist. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört oder sogar damit gekämpft. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, die Sünde, die angeblich nicht vergeben werden kann. Wir werden das auch gleich textmäßig betrachten. Mich hat das Thema sehr berührt, weil es immer wieder Menschen in tiefe Angst versetzt. Und ich möchte deswegen eine kleine Extra-Session zu diesem Thema machen mit dem Namen »Kann ein Christ gegen den Heiligen Geist sündigen?« Fragezeichen. Es ist, wie gesagt, ein Thema, was sehr viel Unruhe, Herzensängste und Sorgen auslöst, besonders bei sehr ernsthaften Christen oder Christinnen mit einem schwachen Gewissen. Im Kern geht es um einen einzigen oder zwei Verse im Neuen Testament. Die lese ich jetzt einfach mal vor. Der erste Vers ist im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 31 bis 32. Jesus spricht: Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben. Aber die Lästerung wider den Heiligen Geist wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Weder in dieser noch in jener Welt. Wobei wir hier schon festhalten müssen, das Wort, was mit Welt ersetzt worden ist, ist das griechische Wort Aion oder Äon und bedeutet eigentlich Weltzeit, Zeitabschnitt. Und redet ist Blasphemia eigentlich das Wort, also Blasphemie, abfälliges Reden. Wir lesen gleich noch den zweiten Vers, der gerne in diesem Zusammenhang gebraucht wird, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 26 bis 27. Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, das ist mal zu klären, was ist das eigentlich, wann haben wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen, haben wir kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Zwei nicht sehr schöne Verse. Und beide Verse wurden in einer langen Deutungstradition der Christenheit von verschiedenen Kirchen und Frömmigkeitsformen leider oft gebraucht, um die Möglichkeit des Abfalls vom Glauben möglichst drastisch zu kennzeichnen oder den Verlust des Heils darzustellen. Und eine bestimmte Form scheinbar mutwilliger Sünde zu bezeichnen. Beide Verse aber haben, gemessen an der Schwere ihrer Drohung, ein massives, gewaltiges, seelsorgerliches Problem, dem wir uns stellen wollen. Denn die Schreiber dieser Zeilen lassen offen, wann und wie genau diese Sünde vollzogen ist. Also es wird gar nicht genau beschrieben, was ist das eigentlich für eine Sünde? Was muss man denn tun? Es wird einfach eine Drohung ausgesprochen und die bleibt dann sehr breit angefächert im Raum stehen. Es wird eigentlich nur die Möglichkeit einer solchen Sünde, ohne sie explizit zu benennen, angedeutet. Und das ist seelsorgerlich sehr unklug. Daraus dann eine Lehre abzuleiten oder Drohungen abzuleiten, ist deshalb fatal, weil eigentlich niemand wirklich wissen kann, wann habe ich denn diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Wann habe ich denn unvergebbar gesündigt? Fragezeichen. Gibt es diese Form der Sünde, wie sie hier beschrieben ist oder dargestellt ist, überhaupt? Denn es gibt sehr, sehr viele Verse in der Bibel, die etwas völlig anderes zur Vergebung und zum Sündigen des Christen aussagen. Und mit diesen scheinbaren Widersprüchen wollen wir uns in dieser Session auseinandersetzen und werden erkennen, dass der einiges ganz, ganz anders aussieht, als es scheinbar so dargereicht wird. Leider muss man auch sagen, sind Verse wie diese in einigen christlichen Zirkeln zu einem Disziplinierungsinstrument erster Güte geworden. Es ist immer toll, wenn man Verse hat, die man dem sogenannten Sünder oder Lauen um die Ohren hauen kann, um ihn mit Angst, mit Furcht, mit Einschüchterung wieder in die Spur zurückzubringen. Aber das ist nicht das, was das Herz Gottes ist. Furcht, klar, Furcht macht gefügig, manipulierbar. Und ist traurigerweise ist es leider oft auch nur die Angst vor der Hölle, die Angst vor dem Verlorengehen, die Angst vor dem Zorn Gottes, das einzigste Motiv, mit dem christliche Leiter ihre Leute bei der Stange halten. Und nach meinem Dafürhalten ist es das geringste und schlechteste aller Instrumente überhaupt und in keiner Weise göttlich. Auch Bekehrung mit Angst hervorzurufen ist für mich absurd. Wenn ich diesen Satz schon höre, turn or burn, dreh dich um und bekehr dich oder brenne, was ist das für eine Einladung? Das ist wie wenn ich eine Frau liebe und halte eine durchgeladene 45er an den Schädel und sage, wenn du dich für mich entscheidest, lasse ich dich am Leben, wenn nicht, blase ich dir den Kopf weg. Da mögen sich jetzt einige Evangelisten aufregen, aber das ist genau das, wie das Evangelium oft verbreitet wird. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne Gottes ist. Diese Lehren und diese Drohungen und Ansichten stehen einem eigenartigen Widerspruch und Kontrast zu vielen, vielen anderen Aussagen der Heiligen Schrift, die das liebende, erbarmende und skandalös vergebende Wesen unseres Gottes darstellen. Ich möchte mal einen Vers besonders in die Mitte stellen, der dieses Prinzip so wunderbar darstellt. 1. Johannes 4, 18 bis 19. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht macht Pein, innere Beschwernis, Angst, Furcht. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Bei diesem Satz könnte man schon eine Stunde stehen bleiben und ihn Wort für Wort auseinandernehmen. Aber eins ist klar, wahre Liebe, göttliche Liebe, wird sich niemals der Furcht oder der Angst bedienen, um zum Ziel, geliebt zu sein, zu kommen. Und schon gar nicht Gott, der ewig weise, kluge, hat es nötig, mit Furcht und Einschüchterung unsere Liebe zu gewinnen. Echte und vor allem die göttliche Liebe erzeugt keine Furcht, um zu ihrem Ziel zu gelangen, sondern sie kennt diesen Liebesmangel im Herzen des Menschen. Gott weiß um unsere Unfähigkeit, Liebe zu begreifen und Liebe auch deswegen zu geben. Und deswegen überwindet Gott oft durch geduldiges Abwarten, Zuwarten und Werben, durch eine übernatürliche innere Führung an unserem Wesen, uns zur Liebe zu führen. Gott hat Zeit mit uns und er arbeitet voller Liebe und Geduld an uns, um uns zu überwinden. Und vor allen Dingen ist er derjenige, der uns seine Liebe offenbart. Das ist, was dieser Schlusssatz wunderbar sagt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst Gott gar nicht lieben, wenn du ihn nicht zuerst von ihm geliebt worden bist. Das ist mal ein ganz wichtiger Satz. Deswegen kann ich jeden Christen immer raten, bitte immer wieder jeden Tag darum, Gott, zeig mir deine Liebe, lass mich deine Liebe erfahren, spürbar, fühlbar, messbar, schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Wir brauchen diese Erfahrung immer wieder neu und Gott weiß das. Er weiß, dass er uns nicht mit Einschüchterung und Angst in der Spur hält. Glaub mir, Gott hat keinen Bock auf eine Ewigkeit, auf einen Himmel, in dem er durch den Himmel läuft und da stehen Leute und er sagt, sag mal, warum bist denn du hier? Ja Gott, weißt du eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst gehabt. Im Heizungskeller ist es mir doch zu heiß, also habe ich mich lieber für das kleinere Übel, den Himmel, entschieden. Und das ist genau das, wenn Gott den Himmel mit Furcht bevölkern würde, was passieren würde. Und ich glaube nicht, dass das der Himmel ist. Lesen wir einige Verse mal aus dem interessanterweise gerade Alten Testament zu den unglaublichen Wegen Gottes, wie er den Menschen, die Menschen, ja alle Menschen, die er nach seinem Bild geschaffen hat, an sein Herz zieht, wie er die geistige Blindheit des Menschen souverän überwindet und erneuert. Nicht durch Drohungen, nicht durch Angstmachen, sondern durch sein eigenes souveränes geistliches Handeln. Fangen wir an mit Zephania, dem Propheten, 3, Vers 9. Dann aber will ich, Gott, den Völkern, nicht einigen Völkern, den Völkern, andere reine Lippen geben, dass sie alle, nicht einige, alle, den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Wer wirkt hier das neue Herz, die neue Gesinnung? Es ist Gott, der es macht. Er wird den Völkern zu einem bestimmten Zeitpunkt reine Lippen geben, dass alle in der Lage sind, den Namen des Herrn anzurufen. Gott wirkt es durch übernatürliche Begegnung in unserem Geist und Überführung. Lesen wir weiter, Jeremia 3, 17 bis 19. Zu jener Zeit, es ist die Zeit, die kommen wird, wird Jerusalem Thron des Herrn genannt. Es werden sich alle, nicht einige, alle Heiden, alle Nationen dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Warum? Weil Gott den Starrsinn des bösen Herzens souverän weggenommen hat. Gott ist der Handel, nicht wir. Er heiligt, nicht wir. Er macht gerecht, nicht wir. Er hat das gute Werk in den Menschen angefangen. Er wird es auch vollenden. Glaub mir, als Gott vorhatte, Menschen nach seinem Bilde zu schaffen, da hat er sehr wohl gewusst, wie er dieses Ziel erreichen wird und hat dieses Ziel nicht an unserer Unfähigkeit festgemacht. Weiter. Neues Testament, Johannes 12, 32. Eine Aussage, die oft gar nicht richtig gelesen und verstanden wird von Jesus. Und dort sagt Jesus, und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, so will ich sie alle, nicht einige, alle, das griechische Wort ist pas, P-A-S, alle, zu mir ziehen. Und das Wort ziehen ist hulkeo und heißt so viel wie schleifen, zerren, gewaltsam ziehen. Es wird oft benannt in den Versen, wo die Jünger die vollen Fischnetze an Land ziehen, zerren. Wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir zerren, ziehen, schleifen. Und das ist etwas, hier geht es nicht nur um die Erhöhung am Kreuz, was hinterher in einem Nachsatz, der erst später eingefügt wurde, angedeutet, sondern es geht um die Erhöhung, wenn Jesus in den himmlischen Örtern ist, wenn er wieder der Christus ist, dann wird er alle seine Geschwister und Kinder zu sich ziehen. Lesen wir weiter, Jesaja 25, 6 bis 8. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern, nicht einigen Völkern, allen Völkern, auf diesem Berg ein fettes Mahl, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist, bereiten. Und er wird auf diesem Berg, jetzt kommt's, die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind. Die Decke, mit der die Heiden zugedeckt sind. Gemeint ist, dass Gott an einem Tag die geistige Blindheit der Menschen wegnehmen wird, dass sie erkennen können. Er wird ihnen die Augen öffnen. Er wird sie ziehen. Er wird es machen, dass wir glauben können. Und das ist das, was Jesus sagt. Es kann niemand zum Vater kommen, es sei denn, ihn ziehe. Hilkeo haben wir es wieder, der Vater. Das sind Dinge, die sind so wunderbar, Verse, die wir oft nie gelesen haben, die man uns auch nie gepredigt hat, die man so auf die Seite geschoben hat. Manche Pastoren und Prediger kennen diese Verse gar nicht. Und es ist so traurig. Das Alte Testament ist so voll Gnade, voll Herrlichkeit und von skandalöser Herrlichkeit. Und das müssen wir uns vor Gesicht führen und darüber nachdenken. Ich kann dir nur Mut machen, lies diese Verse wieder und wieder, reflektier, meditier drüber und lass dir eine völlig neue Schau des Heils geben, die so skandalös, so unfassbar ist. Und schon an diesen Versen merkst du, dass es eigentlich keine Sünde gegen den Heiligen Geist geben kann. Aber wir werden das auch noch genauer betrachten, warum. Schauen wir ein anderes biblisches Beispiel an. wie Gott seelsorgerlich wirkt, an uns wirkt. Jesus hat das wunderbare Gleichnis der verlorenen Söhne gebracht. Was wir alle kennen, das Gleichnis aus Lukas 15. Der Sohn, der sagt, gib mir mein Geld, gib mir mein Leben, gib mir meine Asche, ich will mein eigenes Leben leben. Was macht der Vater? Hält er ihn mit Gewalt zurück, mit Drohungen, mit furchteinflößenden Drohungen? Wenn du gehst, bist du die längste Zeit mein Sohn gewesen, wag es ja nicht mehr zurückzukommen, überleg dir genau, was du jetzt machst. Nein, der Vater weiß genau, dass alles Reden und Drohen nichts nützt. Er muss ihn jetzt gehen lassen, er muss ihn seinen eigenen Lebenskontext erproben lassen. Und das gibt der Vater, er gibt ihm sein, er sagt, hier hast du dein Leben, probier's aus. Und er muss die Früchte seiner Rebellion selber essen und ernten, der verlorene Sohn. Und das braucht er, um bereit zu sein, Gnade, Liebe und Erbarmen vom Vater zu empfangen. Weil er dann begreifen kann, mein eigener Lebensweg hat nicht funktioniert. Und er kommt zurück und er wird nicht angenommen, weil er so schrecklich Buße tut. Henry Nouwen, der große Buchautor, hat mal geschrieben, das war die Selbstbedienungsreue. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das entscheidet er selber, nicht der Vater hat es entschieden. Lass mich zu einem Sklaven. Er hat seine eigene Bestrafung selber festgelegt. Er wollte einen Deal mit seinem Vater machen. Das ist das Wesen der Selbsterlösung, das uns Christen oft so anhaftet. Gott, ich gebe dir das und das und dafür vergibst du mir. Nein, der Vater geht gar nicht darauf ein. Er rennt ihm entgegen, als ihn von Weitem sieht, hängt ihm das Ehrengewand, um damit niemand seine Schande sieht. Er drückt ihn schier in dieser Umarmung und lässt diese Entschuldigung gar nicht gelten. Das ist Gnade. Der Vater ist der Handelnde. Und es gibt noch einen zweiten Bruder in diesem Gleichnis, der Ältere. Er hat alles richtig machen wollen. Er gleicht jenen Christen, die gerne alles richtig machen wollen. Aber im Richtigmachen können wir uns auch verrennen in die Gottesferne. Der ältere Bruder hat nicht mehr begriffen, wer er ist. Er sah sich nur noch als hart arbeitenden Sklaven und sein Vater als harten Dienstherrn. Er wusste nicht mal, dass er Party feiern durfte, dass er einen Besitz hatte, dass er Identität hatte. So sehr hat er sich in seiner Religiosität verlangen. Und so gibt es eigentlich nur zwei Phasen des Verlorenseins. Verlorensein in Rebellion und Verlorensein in Religion. Das tut Jesus meisterhaft in diesem Gleichnis darstellen. Und beide Söhne bedürfen der Gnade, der Einladung des Vaters ins Haus zu kommen, des Ziehens des Vaters, des gewaltsam liebevollen Ziehens und daraus zu erkennen, ich habe es versemmelt, Papa, wir brauchen deine Gnade. Beide werden von der unkonditionellen Gnade des Vaters, die nicht an Bedingungen geknüpft war, ins Vaterhaus geholt und erfahren dann die Kindschaft, die schon immer für sie bereit war, die schon immer für sie vorgesehen war, ohne Drohungen, ohne Einschüchterung, ohne Konsequenz. Lesen wir nochmal 1. Johannes 4, 18 bis 19. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht macht Pein, macht Angst, macht Schmerzen. Wer sich aber fürchtet, wenn du dich fürchtest, dann bist du noch nicht vollkommen in der Liebe drin. Dann bitte Gott, dir seine Liebe zu zeigen. Denn wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Komm immer wieder zum Vater und bitte ihn, dass er dir spürbar, fühlbar, messbar seine väterliche Liebe zeigt. Durch Erhörungen, durch Gebetserhörungen, durch Gnaden, durch Wunder, durch liebevolle Momente. Er lauert nur darauf, dir zu begegnen. Schauen wir nun nochmal diese Thematik Sünde gegen den Heiligen Geist genauer an und fragen uns erstens, wer oder was ist mit diesen beiden Versen eigentlich gemeint? Zweitens, sind wiedergeborene Christen damit gemeint? Drittens, kann ein neugeborener, neugeschaffener Christ überhaupt gegen den Heiligen Geist sündigen? Das ist nämlich schon absurd, werden wir nachher sehen. Und kann jemand, der den Heiligen Geist gar nicht hat, gegen ihn sündigen? Das untersuchen wir in einigen Versen und Gedanken jetzt genauer. Lesen wir nochmal diesen Kernvers aus Matthäus 12, 31. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Wer aber redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Weder in dieser noch in jener Welt. Also gemeint ist Äon. Nochmal, die Fragen sind, zu wem spricht Jesus denn hier? Wen warnt er hier? Was genau ist gemeint, gegen den Heiligen Geist zu sündigen? Niemand kann dir das eigentlich genau erklären. Meint Jesus dasselbe, was spätere Kirchenlehrer und Prediger daraus gemacht haben, also eine uns unbekannte Sünde, ein immer wieder Sündigen, das dann in das ewige Verlorensein führt? Lesen wir mal kurz, worum ging es denn im Kontext dieses Verses? Manchmal wichtig, den Kontext eines Verses zu betrachten. In welcher Geschichte ist denn dieser Vers eingelagert? Das ist ja nur ein Versteil, ein Bruchteil. Der Kontext ist der, Matthäus 12, 22 bis 24. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und Jesus heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme reden konnte und sah. Und alles Volk entsetzte sich, erstaunte sich und sprach, ist dieser Jesus nicht Davids Sohn? Aber die Pharisäer, da sie es hörten, die Dorfpharisäer, sprachen, er treibt den Teufel durch nichts anderes aus, durch den Teufel selber, den Obersten der Teufel. Sie werfen Jesus vor, quasi eine Art Fake gemacht zu haben, ein Fake-Wunder mit dem Teufel zusammen paktiert zu haben. Welche Menschengruppe ist Jesus denn hier am Ansprechen? Eindeutig Menschen, die nicht von Neuem geboren sind. Denn der Heilige Geist war zu dieser Zeit noch gar nicht gefallen und die Pharisäer waren die Letzten, die den Heiligen Geist hatten. Also, wie sollen sie gegen den Heiligen Geist sündigen, den sie gar nicht in sich haben? Sie waren religiöse Juden, die nicht verstehen konnten und auch wollten, was dort geschieht vor ihren Augen. Sie waren eifersüchtig, sie waren neidisch, sie waren verdreht. Wie viele Menschen gibt es heute? Und wie oft sind Christen eifersüchtig, neidisch und verdreht? Haben die alle gegen den Heiligen Geist gesündigt? Das war ja furchtbar. Also es geht hier eindeutig zunächst mal um Menschen, die nicht von Neuem geboren sind. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es bei dieser Ansprache nicht um neugeborene Christen geht. Lesen wir einen weiteren Vers, um zu verstehen, wie diese Pharisäer eigentlich getickt haben und wie Jesus ihr geistliches Verhalten sieht. Aus Johannes 8, 43, 44 und 47. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, warum versteht ihr meine Rede nicht? Er macht ihnen klar, ihr versteht ja gar nicht, was ich sage. Und dann erklärt er es, warum. Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören, verstehen. Warum? Ihr seid, euer Vater ist der Teufel, der Widersacher. Ihr habt nicht Gott zum Vater. Eure geistliche Aufstellung ist nicht göttlich. Ihr habt nicht den Heiligen Geist in euch. Ja? Denn, Vers 47, wer aus Gott ist, der hört Gottes Wort. Wer den Geist Gottes in sich hat, der kann verstehen, wer Gott ist. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Könnten die Pharisäer was dafür, dass sie noch nicht von Neuem geboren wurden? Nein, denn der Geist war noch nicht ausgeschüttet, ausgegossen. Diese irdische Widersacher Jesu waren Menschen, die den Geist nicht in sich hatten. Denn wenn sie den Heiligen Geist gehabt hätten, hätten sie das Handeln Jesus verstehen können, weil der Geist ja auch überführt. Wir sehen also schon hier und gleich noch viel deutlicher, dass die Warnung von Jesus explizit nichts mit wiedergeborenen, geisterfüllten Christen zu tun hat. Schauen wir uns genauer die Aussage, dass die Lästerung des Heiligen Geistes weder in diesem Äon, Heilsabschnitt, noch im kommenden Äon vergeben wird, an. Alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben, die Lästerung gegen den Geist nicht. Wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Weder in dieser noch in jener Welt. Gemeint ist Äon, Heilszeit eigentlich. Als erstes müssen wir uns fragen oder feststellen, Jesus sagt hier nicht explizit, dass diese Pharisäer diese Sünde begangen haben, sondern er stellt eine solche Sünde erstmal in den Raum. Aber noch viel wichtiger ist die Frage, ist diese Sünde, die zur endlosen Verurteilung führt, was ist es? Um was geht es hier eigentlich? Jesus, was meinst du damit? Du kannst doch nicht einfach einen Vorwurf in den Raum stellen und nicht erklären, um was es hier genau geht. Das führt mich dazu, dass wir für alle möglichen Sünden diese Verdächtigung aussprechen. Und ich kann euch hier schon mal kurz sagen, ich schimpfe nicht mit Jesus, ich schimpfe mit dem Matthäus, dem sogenannten Matthäus, dem Schreiber dieses Briefes. Schauen wir zum Thema Vergebung und Nichtvergebung einmal folgende Verse an. Als Jesus am Kreuz hing, waren seine letzten oder vorletzten Worte, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lass mal diesen Satz auf dich wirken. Wen meint Jesus hier mit seiner Vergebung, die er am Kreuz ausspricht? Meint er die 5, 6 Soldaten, die ihn angenagelt haben, die das Kreuz aufgerichtet haben, die ihn gar nicht kannten und die sogar am Schluss aussprachen, dieser ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen? Meint er die? Meint er Pilatus, der auch nicht von Neuem geboren war, der ihn eigentlich auch nicht kannte, der nicht religiös war, der keinen geistigen Background hatte? Oder meint Jesus nicht vielmehr hier alle, die ihn ans Kreuz gebracht haben? Den Sanhedrin, den Hohen Rat, die ganzen religiösen Leiter und am Schluss uns alle, du und ich, die wir noch gar nicht gelebt haben. Lesen wir dazu mal folgenden Vers, wie es die Apostel selber sogar gesehen haben, dann nach der Auferstehung von Christus. In Apostelgeschichte 3,17 ist Petrus vor einer Menge von Juden, Pharisäern und auch Teilen des Hohen Rates und er sagt, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Hier ist kein Vorwurf einer Sünde gegen den Heiligen Geist. Hier ist nur der Vorwurf, ihr wart unwissend, ihr habt es nicht kapiert, ihr habt nicht durchgeblickt. Also wenn man eine Sünde gegen den Heiligen Geist adressieren könnte, wenn Jesus die Pharisäer gemeint hat, die ihm vorgeworfen haben, er treibt den Teufel mit dem Teufel aus, dann müsste ja auch das eine Sünde gegen den Heiligen Geist sein, ihn ans Kreuz zu schlagen. Ist aber nicht. Wieso sollte Jesus den Vater um Vergebung für alle, auch den Hohen Rat, bitten, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, wenn sie es mit einem vollen Bewusstsein gemacht hätten? Wenn er ihnen diese schwere Sünde vergibt, wie viel mal mehr würde er einem einfachen Dorffarisäer, der eifersüchtig ihm vorwirft, du treibst den Teufel mit dem Teufel aus, vergeben und ihn nicht anklagen oder Angst machen mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Lesen wir noch zwei weitere Verse, die ganz Israel betreffen und uns klar machen, dass Gott am Ende ganz ohne Ausnahme, ganz jeden einzelnen Israeliten vergeben wird und sie von ihren Sünden erlösen wird. Auch das ist etwas, was wir einfach nicht begreifen. Römer 11, 25. Denn ich will euch, meine Brüder, das Geheimnis nicht unerkannt lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis die Fülle, Pleroma, die Vollzahl aller Heiden eingegangen ist. Dann wird ganz, pass, alles, ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Wir haben das vorhin schon im Eingangsvers gelesen. Gott tut es nicht nur an Israel, sondern an den ganzen Völkern und Nationen. Das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Hier ist jeder Jude eingeschlossen. Also gibt es keinen Juden, der die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben kann, denn sonst könnte er nicht diese Vergebung erlangen. Das muss man sich mal klar machen. Hesekiel 16, 62. Aber ich will meinen Bund mit dir, Israel, und gemeint sind auch wir alle, die wir eingepfropft sind in Ölbaum, wir Christen. Ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und verschamt den Mund nicht auftun darfst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast. Die Strafe ist die Scham über die Vergebung. Wo wir Strafe erwarten und bekommen Vergebung, das beschämt uns zutiefst. Das beschämt Israel zutiefst. Und das ist, was Gott tut. Ich werde meinen Bund mit dir aufrichten. Es geht nicht einen Bund zwischen dir und mir, es war immer nur mein Bund. Und ich werde dir alles vergeben, Israel, was du getan hast. Auch hier ist kein Platz für eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Dies ist nur ein Bruchteil, ihr Lieben, von biblischen Versen, die klar machen, dass ganz Israel durch die liebende Gnade des Vaters errettet und wiederhergestellt wird. Und wenn du Hesekiel von Vers 51, also Hesekiel 16 von Vers 51 bis 63 komplett durchliest, wirst du sehen, dass Gott sogar Sodom komplett vergibt. Er sagt dort wörtlich: Israel, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorra. Und weil ich dir alles vergebe, werde ich auch Sodom alles vergeben und Sodom komplett wiederherstellen. Das kannst du in Hesekiel 16, 51 bis 63 nachlesen. Ja, das ist Bibel, ihr Lieben. Und wir fokussieren uns immer nur auf Verdammnisverse. Und das ist Altes Testament. Halleluja, kann man das sagen. Wenn diese Verse Gültigkeit haben, haben auch nochmal die Pharisäer, die Jesus des Paktierens mit dem Teufel beschuldigt haben und ihn ans Kreuz brachten, keineswegs die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die sie auf ewig von Gott trennen würde. Was war denn aber die Sünde vielleicht? Was ist gemeint mit der Sünde gegen den Geist, die nicht einfach so vergeben werden kann? Ewige Verwerfung war es definitiv nicht. Aber es gibt einen anderen sinnvollen Deutungsversuch. Und das ist die diesseitige, äonische Weltzeitenkonsequenz für ein Widerstreben gegen Gottes Wirken und Ziehen, deren Folgen wir manchmal tragen müssen. Manchmal sündigen wir und Gott muss uns wie den verlorenen Sohn die Folgen unserer Sünden tragen lassen, damit wir begreifen, dass unsere Entscheidungen nichts taugen, weil wir es sonst nicht lernen würden, nicht begreifen würden. Es hat nichts mit Bestrafung zu tun, sondern mit Erziehung. Ein bekannter deutscher Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert hat es mal so wunderbar bezeichnet: Gott richtet nicht hin, er richtet her. Nochmal, Gott richtet nicht hin, er richtet her. Und das ist das, was Gott tut. In Bezug auf die Pharisäer und das Volk Israel, das in Teilen unbußfertig war, war die Frucht ihrer inneren Verweigerung, Jesus anzuerkennen, die Zerstörung ihres Tempels in den kommenden Jahrzehnten, Jahrhunderten, die Zerstörung ihrer Stadt Jerusalems, ihre Zerstreuung für fast 2000 Jahre, also die äonische Weltzeitenzerstreuung über die ganze Welt, aber keine endlose Verwerfung. Lesen wir dazu auch nochmal aus dem Alten Testament einen wunderbaren Vers, der das so deutlich macht. Es ist ein Neues Testament sogar, Lukas 13, 34. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt wurden. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch selbst überlassen. Ich sage euch, ihr werdet hinfort nicht mehr sehen. Und jetzt kommt es. Ewig? Nein. Bis ihr sagen werdet: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist das, was Jeremia 31, 31 bis 34 geschrieben hat. Ganz Israel wird den Herrn erkennen. Hier sehen wir die Wucht der Verfehlung, die nicht einfach vergeben wird, sondern die ertragen werden muss, um Erfahrung zu sammeln. Und es ist so wichtig, es geht hier nicht um äonisch, sondern es geht hier um äonisch, um Zeitalter und nicht um Ewigkeiten. Denn selbst hier steht am Ende der Mahnworte Jesu diese machtvolle Verheißung eines erbarmenden Endes. Ihr werdet so lange verstockt sein, bis ihr sagt: Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Dann wird die Konsequenz der Eigenverstockung Israels nicht endlose Strafe sein, sondern die Umkehr durch das gnädige Handeln Gottes, der die Augen öffnet der Israeliten, der ganz Israel in die Arme Jesu führen wird, den sie einst abgelehnt werden. Und diese Gnade wird auch für die Nationen da sein, in Jesaja 25,6, wo Gott sagt, ich werde den Schleier von den Augen der Nationen wegnehmen und sie werden mich alle erkennen. Sehen wir nochmal Sacharja 12,10 für Israel. Über das Haus Davids und die Einwohner Jerusalems werde ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden bitterlich weinen, wie man bitterlich weint über den Erstgeborenen. Das ist dann der Punkt, wo Gott sie wiederherstellt. Und hier ist keine Rede von einer nicht vergebbaren Sünde gegen den Heiligen Geist. Wir sehen nun hoffentlich klarer, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist nichts mit einer speziellen, besonderen Sünde zu tun hat, die nicht vergeben werden kann, sondern eher mit Sünden, deren Folgen wir zu tragen haben, um erzogen zu werden. Nicht mal um bestraft zu werden, sondern um erzogen zu werden. Und durch die schmerzhaften Folgen die Fehler zu erkennen und Gnade dann auch annehmen zu können. Vielleicht werden jetzt einige sagen, halt, Uwe, was machst du mit dem zweiten Vers aus dem Hebräerbrief? Der ist doch so deutlich, dass ein Christ sündigen kann, verloren gehen kann. Lesen wir nochmal Hebräer 10, 26 bis 27. Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der den Widersacher verzehren wird. Lesen wir mal einige andere Verse und stellen sie diesem Vers gegenüber. Und wir werden erkennen, dass ein neugeborener Christ in dieser Weise mutwillig überhaupt nicht sündigen kann, dass damit was ganz anderes gemeint ist. Das Problem, was sich hier uns auch stellt, ist, dass die Bibel voller Widersprüchlichkeiten auch steckt. Ups, Uwe, was sagst du da? Hilfe. Ja, wir Evangelikale hören das nicht gerne, aber die Bibel ist auch voller Widersprüche. Ich sage immer, die Bibel ist Gold und Asche. Sie ist Stein und Gold. Es gibt Menschliches und Göttliches drin. Darum sagt auch Paulus, der Buchstaben tötet, der Geist macht lebendig. Du musst das Wort Gottes durch den Geist lesen. Du musst erkennen, wo Gott gesprochen hat und wo Menschen gesprochen haben, ihr eigenes Wort. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, wenn wir das Wort Gottes richtig lesen und verstehen wollen. Ich weiß, dass das vielen nicht passt und dass es ihnen Probleme bereitet, weil sie gerne ein Kochbuch hätten, das eins zu eins vom Himmel gefallen ist. Aber die Bibel ist kein Kochbuch, das vom Himmel fiel. Es ist ein Buch, durch das Gott gewirkt hat, durch Menschen hindurch. Und wir brauchen seinen Geist, um zu erkennen, um was es hier geht. Nehmen wir einfach mal kurz ein Beispiel. Als Jesus die Ehebrecherin zugeführt wird, was sagen die Pharisäer? Was liest du? Was steht geschrieben? Was steht in der Bibel geschrieben? Steinigen! Und wäre Jesus jetzt so wie mancher Christ unterwegs, dann müsste er sagen, ja, ihr habt leider recht, ihr Pharisäer. Tut mir leid, liebe Ehebrecherin, du hast Pech gehabt. Im Wort steht steinigen. Da kann ich auch nichts machen. Ich kann mich nicht gegen das Wort verwenden. Aber Jesus beginnt das Wort zu interpretieren in einer Tiefe, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. Er wendet das Wort, das Gesetzeswort, gegen alle an. Das Gesetz spricht gegen uns alle. Denn Jesus sagt ja auch, wer eine Frau nur ansieht und begehrt, sie hat die Ehe schon gebrochen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und hier findest du eine völlig andere Interpretation des geschriebenen Wortes, das den Tod bringt. Und nun kommt der Geist und der Geist bringt Leben. Und so müssen wir das Wort Gottes auch anders lesen, durch den Geist lesen, in großen Kontexten lesen und erkennen. Und es gibt auch, wir werden es vielleicht nachher noch mal kurz darauf eingehen, eine ganze Menge anderer Widersprüchlichkeiten in der Bibel. Wenn man die ganzen Rachepsalmen und Totschlagsverse im Alten Testament liest und vergleicht sie mit der Bergpredigt, da müsste man sich fragen, hat Gott sich zwischen dem Alten und dem Neuen Testament bekehrt? Oder haben die Propheten einfach aus ihrer eigenen Wut auch oft geschrieben? Darüber lohnt es sich wirklich nachzudenken. Gehen wir weiter. Schauen wir mal an, was der große Apostel Paulus zu sagen hat zu diesem Thema. Johannes und Paulus haben wie kaum andere Schreiber des Neuen Testamentes die Tiefe der Neugeburt verstanden, in der der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und der alte Mensch in uns völlig ausgelöscht wird, durch den Geist Gottes selber ersetzt wird. Unser Problem ist, viele Christen verstehen unter Wiedergeburt nur ein intellektuelles Annehmen göttlicher Wahrheiten. Ich habe einen Prediger gehört, oh, das gefällt mir, dazu sage ich ja, ich stehe auf, ich lasse mich taufen und es ist alles äußerlich. Aber Wiedergeburt hat mit diesen Äußerlichkeiten nichts zu tun. Wiedergeburt ist etwas, was in unserem Innern passiert. Der Geist Gottes überführt, löscht den alten Menschen in uns aus, wohnt in uns mit der ganzen Fülle der Gottheit und wir sind neu geworden. Auch wenn wir noch in unserem alten Leib wohnen, der uns immer wieder das Bein stellt und sündigen lässt. Aber wir sind neue Kreaturen. Wir lesen das einfach mal an einigen Versen, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Fangen wir an mit 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Kapiert es doch mal. Ist jemand in Christus, bist du in Christus, von Neuem geboren, heißt es. So bist du nicht, wirst du, du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Gott hat angefangen, in dir Neues zu schaffen, auch wenn du noch in deinem alten Körper lebst, der dich immer wieder zur Sünde verführen kann. 1. Korinther 1, 30. Durch Gott, nicht durch dich, nicht durch dein Erbarmen, durch deine Bekehrung, durch Gott seid ihr in Christus Jesus. Gott hat dich in Jesus hineinversetzt. Welcher uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, dass wir erkennen, wer wir sind, zur Gerechtigkeit, er ist deine Gerechtigkeit, nicht du, zur Heiligung und zur Erlösung. Christus ist deine Heiligung, er ist deine Erlösung. Alles ist durch ihn geschehen gemacht worden. Römer 8, 1, so gibt es nun keine Verurteilung für die, welche in Christus Jesus sind. Er sagte nicht für die, die jetzt sündlos leben, die nie mehr sündigen, sondern in Christus Jesus sein heißt, von Neuem geboren zu sein, den Geist Gottes empfangen zu haben, ein Verständnis zu haben, wer Gott ist. Lesen wir weiter, Epheser 2, 6, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Erdern Christus Jesus. Du bist schon jetzt in die himmlischen Erder versetzt. Im Geist bist du schon mit Christus auf seinem Thron. Auch in deiner Schwachheit. Galater 2, 20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wisst ihr, und das verstehen die meisten Christen nicht. Wir machen uns keine Gedanken darüber, darüber wird auch wenig gepredigt. Gepredigt wird auf nur tu dies, tu das. Ich muss mir an den einen Spruch denken, ein Mädchen kommt vom Gottesdienst nach Hause, der Papa fragt sie, wie war die Kirche? Wie immer, Jesus ist gut, du nicht, streng dich mehr an. Das ist leider das, was zu 80% in unseren Gemeinden gelehrt wird, in den evangelikalen Gemeinden. Niemand geringerer als Gott wohnt durch die Neugeburt in dir. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie kann Gott, der in dir lebt, gegen Gott, der in dir lebt, gegen den Geist, der in dir lebt, sündigen? Kann Gott gegen Gott sündigen? Das ist absurd, völlig absurd. Wie kann der Geist Gottes gegen den Geist Gottes unvergebbar sündigen? Das ist theologischer, völliger Unsinn. Und deswegen ist dieser Vers, auch ihn so zu sehen, unsinnig. Diese Drohung mit der Sünde gegen den Heiligen Geist geschieht zum großen Teil aus theologischer Unwissenheit und Einfalt, weil man nicht begriffen hat, was Wiedergeburt eigentlich ist. Und dass der, der den Geist Gottes nicht hat, auch nicht gegen den Geist Gottes sündigen kann. Aber es wird oft gerne benutzt, diese Verse, um Angst und Furcht zu erzeugen und die Christen bei der Stange und in einem äußerlichen Gehorsam gefangen zu halten. Es ist ein Disziplinierungsinstrument erster Güte für viele Leiter, die unreif agieren. Lesen wir noch einen anderen Vers, der das so sonnenklar macht, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist für einen Christen unmöglich ist. 1. Johannes 3, 9. Keiner, der aus Gott geboren ist, tut Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Denkt ja mal drüber nach. Was sagt denn Johannes hier Unglaubliches? Jetzt könnte man sagen, Johannes, hey, das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Wenn wir das im korrekten Übersetzungsmodus lesen, dann heißt es, keiner, der aus Gott geboren ist, tut nicht andauernd, fortwährend, grundsätzlich, vorsätzlich, reulos Sünde. Denn er kann grundsätzlich, vorsätzlich nicht sündigen. Das Ganze steht in einer sogenannten, ich bin ein schlechter Grammatiker, in einer Form des dauernden Tuns. Wenn du Christ bist, sündigst du, aber du kommst auch immer wieder unter die Überführung früher oder später. Es tut dir leid, es berührt dich. Und wenn nicht, erzieht Gott dich. Der Pfarrer Blumhardt hat mal so einen tollen Satz geprägt. Vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war jede Sünde wie ein Zugunglück. Und das beschreibt so wunderbar, wie der wiedergeborene Christ Sünde erlebt. Keiner, der aus Gott geboren ist, tut Sünde. Sein Same bleibt in ihm. Auch du verlierst den Samen nicht. Gott nimmt sich nicht weg aus dir. Deswegen hat der Hebräerbriefschreiber hier, ich weiß nicht, was er gemeint hat, denn so wir mutwilligen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Sünde erfahren haben, haben wir kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten. Das ist absurd, dieser Vers. Völlig absurd. 1. Johannes 3,7 Kindlein, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit lebt, ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, und hier ist wieder das permanente Tun, das reulose Tun, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. 1. Johannes 5,18 Wir wissen, dass der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn wer aus Gott geboren ist, hütet sich, und der Arge tastet ihn nicht an. Auch hier ist gemeint dieses permanente, fortwährende, reulose, andauernde Sündigen, was nicht mehr passiert. Diese Verse machen so klar, dass der Neugeborene nicht mehr in einer solchen Qualität, die der Hebräerbriefschreiber als mutwillig bezeichnet, sündigen kann. Und sind wir doch mal ehrlich, wer hat nicht schon mutwillig gesündigt? Wer hat nicht als Christ schon, obwohl er wusste, es ist nicht richtig, Sünde getan? Ich oft genug. Ich müsste schon immer, schon ewig verloren sein. Das ist ein völliger Nonsens. Lesen wir nochmal zwei Verse, 1. Korinther 12,3, da sagt Paulus, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verfluchen kann, der durch den Geist Gottes redet. Boah. Niemand kann Jesus Herr heißen, außer durch den Heiligen Geist. Und hier geht es auch nicht um Blabla-Worte, sondern um das Herzensaussprechen, diese Herzensbekenntnisse. Und deswegen ist es unmöglich, wenn man den Heiligen Geist hat, gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Epheser 1, 13-14, auch noch ein trostvoller Vers. In ihm, in Jesus seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden. Ein Siegel hat man damals auf ein Paket oder einen Brief aufgedrückt, um sicher zu machen, dass er ungeöffnet an sein Ziel ankommt. Oft haftete der Bote mit seinem Leben für die Unversehrtheit des Siegels. Gott hat dich versiegelt durch seinen Heiligen Geist, dass du ganz sicher in deiner Erlösung ankommst. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Pfand unseres Erbes ist zur Erlösung des Eigentums. Er ist dein Pfand. Wie kannst du, der du da drin bist, gegen dein Siegel sündigen? Das ist absurd, unmöglich. Diese Verse zeigen uns, dass der neugeborene Christ niemals gegen den Geist, der in ihm lebt, reden oder unvergebbar sündigend handeln kann. Weiter zeigt Paulus, wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes als ein Pfand, sodass wir bereits jetzt ganz sicher erlöst sind. Ein Siegel garantiert, dass der Inhalt eines Kuverts oder eines Dokuments ankommt. Das Siegel des Heiligen Geistes garantiert, dass du sicher, ganz sicher, ohne deine Probleme, die du dir selber machst, im Himmel ankommst. Was für eine Sicherheit! Lesen wir noch einmal Hesekiel 36, diese wunderbare Verheißung, die Gott uns allen Juden und Christen gegeben hat. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch hineingeben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Das ist frohe Botschaft. Gott vollendet uns. Er schafft den neuen Menschen in uns. Und wenn wir den neuen Auferstehungsleib bekommen, wird dieses Werk vollendet sein. Last not least, kommen wir zum Ende. Wie lösen wir nun diese Widersprüche im Hebräerbrief und Matthäus auf? Denn offensichtlich haben wir hier eine Aussage, die so zu deuten wäre, dass ein Christ unvergebbar sündigen kann, während Paulus, die Apostel und die Propheten etwas ganz anderes sagen. Ich erkläre es für mich einfach damit, dass es unter den ersten Christen auch unterschiedliche Erkenntnisse und Einsichten über die Tragweite der Erlösung gab. Schaut mal, die ersten Apostel waren im Streit untereinander mit Paulus. Gilt das Gesetz oder gilt das Gesetz nicht? Paulus bezeichnet den Jakobus als einen Anhänger der Beschneidungsfraktion, etwas ironisch, sarkastisch. Es gab Streit, Galater 2,11, Apostelgeschichte 15,7, könnt ihr nachlesen. Die erste Christenheit war keineswegs so einig, wie wir das immer gerne darstellen. Viele Judenchristen unter Jakobus verstanden nicht, dass das Gesetz zu Ende war und kein Erlösungsweg war. Viele verstanden nicht, dass die Heiden Miterben des Königreiches und der Erlösung waren. Wir sehen, dass selbst Petrus Probleme hat im zweiten Brief, seinen zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, 16, Paulus gänzlich zu verstehen. Die Erkenntnis der Tragweite, der Tiefe, der Vollgültigkeit der Erlösung war keineswegs einheitlich unter den ersten Christen und auch danach nicht mehr. Wir haben 36.000 bis 45.000 christliche protestantische Denominationen weltweit und jede beansprucht mehr oder weniger die Deutungshoheit über die Auslegung der Heiligen Schrift, von wegen Einheit. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Ich möchte für einige, die vielleicht etwas weiter denken, einen kurzen Hinweis einblenden zu einem Wikipedia-Link über die Kanonität des Hebräerbriefes. Der Hebräerbrief hat es fast nicht in die Bibel geschafft, das wissen wenige Christen. Luther hatte größte Probleme mit ihm, eben wegen dieser Verse und wegen seiner Gesetzlichkeit. Das sind Dinge, die wir auch verstehen müssen. Aber wie gesagt, ihr könnt diesen Link mal gerne anschauen und selber für euch nachlesen. Ich möchte noch einmal sagen, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3, 6. Das müssen wir auch immer wieder bei solchen Versen, die uns vor Probleme stellen, in den Raum stellen. Und wir müssen sie mit anderen Versen, anderen Offenbarungslinien vergleichen. Und dann kommen wir oft auch zu einer ganz anderen Schau. Und wir müssen begreifen, dass die Schreiber der Bibel nicht alle die absolut gleiche, klare Sicht hatten, die gleichen Erkenntnisse hatten, die tiefen Erkenntnisse hatten. Schauen wir noch mal so ein paar Sachen an. Lukas 9,53. Die Samariter nahmen Jesus in ihrem Dorf nicht auf, weil er nach Jerusalem ziehen wollte. Als die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, das hörten, sagten sie, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Jesus drehte sich um und wies sie scharf und streng zurecht. Schau mal, was haben die Jünger im Sinn gehabt? Hey Elia, steht doch im Alten Testament, hat das auch gemacht. Da können wir doch auch Genozid verüben, ganzes Dorf mit Säuglingen, Kindern und Alten einfach auslöschen, nuklear auslöschen. Was für ein Herz hatten die Jünger? Denkt mal drüber nach. Und sie waren der Meinung, sie handeln voll biblisch. Und Jesus weist sie scharf zurecht. Und da muss man auch sagen, ich glaube nicht, dass Gott so zufrieden war, dass Elia so Massenmord verursacht hat. Ich glaube, dass die Propheten oft aus eigenem Interesse, eigenem Verstehen, Begreifen gehandelt haben. Ja, und sie hatten die Vollmacht, es zu tun. Lesen wir mal einige Bibelverse und vergleichen sie mit der Bergpredigt, den Feind zu lieben, zu vergeben, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. 1. Samuel 15,3: So ziehen hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen, an allem, was sie haben. Verschone nicht, töte Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele und Esel. Wenn Gott das wirklich diktiert hat, sorry, dann muss ich mich fragen, hat er sich zwischen dem Alten und Neuen Testament in Jesus Christus selber bekehrt, als er in der Bergpredigt intensiv gegen Vergeltung gegen Rachsucht und für Feindesliebe eintritt und Barmherzigkeit predigt. Ich könnte kein Kind umbringen, kein Säugling umbringen. Oder 5. Mose 21, 18, 21. Wenn jemand einen widerspenstigen, ungehorsamen Sohn hat, der die Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, wenn sie ihn erziehen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen, zu den Ältesten der Stadt führen und am Tor sagen, dieser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam, gehorcht uns nicht, er ist ein Prasser und Trunkenbold, so sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Lass es mal auf dich wirken. Das soll Gott gesagt haben. Der Gott, der 2000, 3000 Jahre später durch Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Eine völlig andere Geschichte. Ich frage dich allen Ernstes, wenn du Kinder hast, könntest du deinen Sohn oder deine Tochter steinigen, nur weil sie dir nicht gehorchen? Diese Anweisung stünde in einem direkten Widerspruch zu dem, was Jesus sagt. Bringt es das durcheinander? Macht es die Bibel untauglich? Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Aber wir müssen lernen, sie mit seinem Geist zu lesen und das Gold von der Asche zu trennen. Wir müssen verstehen, was Paulus sagt, der Buchstabe alleine tötet. Das ist die leichteste Lesart, den Buchstaben. Aber der Geist macht lebendig. Den Geist zu fragen, was ist gültig, was ist nicht gültig, was müssen wir wie und wo und vom Zusammenhang her anders sehen. Ich möchte abschließen mit 1. Korinther 13, 9. Das ist sehr tröstlich, dort sagt Paulus. Unser Wissen ist Stückwerk. Unser Weissagen ist Stückwerk. So ist auch die Bibel Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, und es ist noch nicht da, das wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, auch geistig wie ein Kind, redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. So müssen wir auch vieles in der Bibel sehen, was kindlich gesprochen und geschrieben wurde. Aber als ich ein Mann wurde, wenn die Reife kommt, die Klugheit kommt, die Christus hatte, da tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie ein dunkles Wort. Vieles ist dunkel. Paulus meint den antiken Bronzenspiegel, die polierte Bronzeplatte, wo du nur Umrisse siehst. Dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht erkennen. Jetzt erkenne ich stückweise auch göttliche Wahrheiten. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Lass uns auch diese Verse im Geist der Liebe sehen und begreifen. In der Liebe gibt es keine Sünde, die nicht vergeben werden kann.